Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber auch in der Wissenschaft samt der Philosophie, ja die Gesellschaft als Ganzes ist zutiefst vom Sinn des Sehens geprägt. Und selbst in der Philosophie, die so viel über Sprache nachdenkt, überhört man das Hören. Es bedeutet, innezuhalten. Aber in einer Welt, die sich immer schneller dreht, fühlt sich Stillstand verdammt gefährlich an.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und heute darf ich Ihnen eine Sonderfolge präsentieren. Diese Sonderfolge ist entstanden im Rahmen des Projekts Sinnerzählungen in den Wissenschaften. Dafür treffen sich 9 Wissenschaftlerinnen unterschiedlichster Fachdisziplinen am Roman-Herzog-Institut, um Impulse aus ihrem Fachbereich zu geben. Jetzt gerade sitzt mir gegenüber Dr. Krischer Korps. Er lehrt, unterrichtet und forscht an der Hochschule für Philosophie in München. Herzlich willkommen, Herr Dr. Korps.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Korps, anders als bei Ihren Kollegen liegt es jetzt irgendwie gar nicht so weit entfernt, dass natürlich ein Philosoph sich mit Sinnfragen beschäftigt. Also war es für Sie ganz einfach, hier den Einstieg ins Projekt zu finden?
Einfach, weiß ich nicht, weil am Ende des Tages geht es ja auch um die Sinnfragen in der Wissenschaft selbst. Und das ist ja nicht automatisch die Frage der Philosophie, weil wir verschiedene Sinnbegriffe haben von Sinn des Lebens, womit sich die meisten Leute identifizieren würden, aber auch Sinn und Bedeutung in der Sprache etc. pp.
Bei Ihrem Thema geht es jetzt gleich um das Hören, auch ein Sinnesorgan, ein Sinnesreiz sozusagen, auch hier eine Sinnerzählung. Aber es geht Ihnen ja um mehr in dem Vortrag. Wie kann denn die Philosophie ein Schlaglicht auf erstmal so ein medizinisches Organ, was sonst betrachtet wird, werfen? Und wo wollen Sie da jetzt irgendwie einen neuen Aufschlag machen?
Ich glaube, es gibt darauf zwei Antworten. Einerseits muss man sehen, dass der Sinn des Hörens wie all die anderen Sinne einmal ein wirklicher, tatsächlicher Sinn ist, aber gleichzeitig auch die Metapher für eine bestimmte Art des Lebens tatsächlich, des Seins und des Denkens. Das heißt, die Philosophie sieht dann ausgehend von dem tatsächlichen Sinn diesen Sinn auch als Metapher für eine Lebensweise. Und das andere wäre, dass man vor allen Dingen in der Phänomenologie so vorgeht, um zu erforschen, wie dieser Sinn in unserem Alltag funktioniert und wie wir durch diesen Sinn der Welt begegnen. Und das kann vor allen Dingen die Phänomenologie sehr gut.
Also die Sinnerzählung sozusagen auch für eine eigene Identitätsstiftung und vielleicht auch ein Reflektieren, wo ist mein Platz in der Welt?
Auf jeden Fall. Wir tendieren ja dazu, immer auf die Erzählung zu achten, also auf das Sprechen. Das ist auch der Titel heute. Aber wir vergessen dabei, dass es eine andere Seite gibt, eine empfangende Seite, und die des Hörens oder des Zuhörens. Und die ist fundamental wichtig, um diese Sinnerzählungen dann einzuordnen und dann, wie Sie sagen, Identitäten zu schaffen durch Narrative.
Jetzt ist es für mich natürlich ein besonderer Reiz, einen Philosophen hier sitzen zu haben. Und vielleicht haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie einen Lieblingsphilosoph oder ein Zitat, eine Lebensweisheit aus Ihrem persönlichen Hintergrund, wo Sie sagen, ah, das gebe ich jetzt auch mal der Welt weiter.
Oh, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, eine einzelne Lebensweisheit beziehungsweise Zitat kann nur falsch sein, aber also mir fallen tatsächlich mehrere ein. Vielleicht von Nietzsche: man muss noch etwas Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären, so in der etwa.
Einen tanzenden Stern zu gebären, das ist ja fast schon total emotional irgendwie. Gibt's auch, wenn Sie als nüchterner Forscher natürlich auf Zahlen, Daten, Fakten gucken, Sie schauen auf Texte, Sie werten die aus, Sie machen das objektiv in Ihrer Forschung, aber gibt's auch irgendwie so eine Emotion, die Sie antreibt, ein Forscherleben für sich gewählt zu haben?
Ich würde sagen, das Schöne an der Philosophie ist, dass es natürlich verschiedene Stränge gibt. Und gerade in dem Strang, in dem ich tätig bin, gibt es sehr viel Platz für Gefühle, Emotionen. Einerseits, weil wir auch nahe an den Literaturwissenschaften arbeiten. Das heißt, wir arbeiten auch mit Geschichten oder versuchen, Geschichten philosophisch zu deuten. Andererseits mit interkultureller Philosophie. Auch das für mich aufgrund meiner eigenen Biografie, meines eigenen indischen Hintergrunds sehr wichtig. Und dann zuletzt natürlich auch die Frage nach Gesellschaftsveränderungen und das Wirken in die Gesellschaft hinein. Und das ist natürlich wie für jeden Menschen ein emotionales Thema. In welcher Welt leben wir und wie können wir oder wollen wir sie verändern?
Ihre ganzen MitkollegInnen habe ich jetzt heute schon gefragt, weil Sinn ja irgendwie auch so ein bisschen der Soundtrack des eigenen Lebens ist. Der kann sich mal ändern, da kann es Vorlieben geben, die auch später mal zur Abneigung werden oder so. Aber wenn Sie auf Ihr Fach gucken oder auf sich selber, gibt es so einen Song, wo Sie sagen würden, der beschreibt ganz gut, was in der Philosophie passiert?
Ich würde sagen, zumindest kann ich für meinen Bereich sprechen, in dem ich tätig bin in der Philosophie, und dort ist es der Song von Sam Cooke, Change is Gonna Come, weil wir tatsächlich durch die Philosophie etwas bewirken wollen und auch eine Veränderung.
Ja, und auch den Song setze ich gerne mit auf die Playlist. Und Ihnen allen wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören des Vortrages mit dem Titel Sinn verstehen für eine neue Kultur des Hörens mit Dr. Krisha Kops. Vielen Dank, dass Sie gerade hier bei mir waren.
Ich danke. Stellen Sie sich eine Bühne vor. Ein Vorhang im Hintergrund. Ein Mann steht im Scheinwerferlicht. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie dieser Mann ansetzt, um über Sinnerzählung in der Wissenschaft zu sprechen. Er ist adrett gekleidet, groß gewachsen. Anders gesagt, stellen Sie sich gar nichts vor, sondern seien Sie einfach nur hier und jetzt. Denn das passiert ja gerade ebenso. Lassen Sie uns kurz innehalten. Worauf richtet sich Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Augenmerk? Wahrscheinlich zunächst auf dem, was Sie sehen. Nicht umsonst heißt es in der Rhetorik, dass zunächst zumindest das Äußere mehr zählt als der Inhalt. Man soll mit vielen Bildern sprechen und viel gestikulieren. Ja, aber auch in der Wissenschaft samt der Philosophie, ja die Gesellschaft als Ganzes ist zutiefst vom Sinn des Sehens geprägt. Und das hat Vor- aber auch Nachteile. Einerseits brachte das Wissenschaften und Erkenntnisformen hervor, die zutiefst davon überzeugt sind, objektiv zu sein. Allem voran die Empirie mit ihren Daten und Messwerten. Und selbst Aristoteles meinte zu wissen, dass der Sinn des Sehens der zuverlässigste sei. Nicht, wir müssen zunächst einmal etwas mit eigenen Augen gesehen haben, bevor wir glauben, es zu wissen. Halten wir nochmal inne. Worauf richtet sich Ihre Aufmerksamkeit noch? Vielleicht auf meine Worte. Hängen sie gar an meinen Lippen? Wenn ja, dann mache ich gerade alles richtig. Denn neben der Fixierung auf das Sehen gibt es noch eine andere große Macht, und zwar die des Wortes. Wer spricht, setzt Themen. Wer spricht, erzählt Geschichten. Und wer gute Geschichten erzählt, wer das Wort hat, hat die Macht, Sinn zu erzeugen. Storytelling ist überall. Manchmal in Form von reduzierten Schlagwörtern. Zum Beispiel, mir ist an mir. Oder Red Bull verleiht Flügel. Aber schafft das auch mehr Sinn? Nein, würde zumindest der Philosoph Byung-Chul Han sagen. Er attestiert geradezu eine Krise der Narration. Denn wir erzählen und erzählen und erzählen und irgendwie fühlen wir uns oft sehr orientierungslos. Die Frage lautet also, wie kann es sein, dass wir uns trotz all dieser vielen Erzählungen oft so leer fühlen? Gibt es da etwas, das Sie übersehen haben? Oder sollte ich sagen, überhört? Gibt es da etwas, das Sie als selbstverständlich erachteten, während ich hier auf der Bühne entlang stolziere? Vielleicht das Zuhören. Aber nicht nur Sie erliegen diesem blinden Fleck der Aufmerksamkeit. Wir alle tun es. Auch die Wissenschaft. Immerzu sind wir auf das Wort bedacht. Wir schreiben, publizieren, reden, dozieren, schaffen so unzählige Narrative, um an bestehende anzuknüpfen oder uns von diesen abzusetzen. Natürlich bleibt da nicht immer der Raum oder die Zeit, zuzuhören. Weder in der Wissenschaft noch darüber hinaus. Und selbst in der Philosophie, die so viel über Sprache nachdenkt, überhört man das Hören. Wir sprechen über Linguistic Turn, Speech Act Theory, Ordinary Language Philosophy, aber wo bitte bleibt die Philosophie des Zuhörens?
Selbst in der Dialogphilosophie ist es erstaunlich still darum. Und vielleicht haben Sie es gemerkt. Ich spreche immerzu vom Zuhören. Denn Hören ist passiv, das passiert nebenbei. Aber Zuhören, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Kunst. Etwas, das kultiviert werden muss. Und vielleicht haben Sie auch schon bemerkt, dass es mir nicht nur um Sinnerzählungen geht, sondern darum zu fragen, wie wir denn eigentlich ihn verstehen können, diesen Sinn. Und dafür bedarf es dem Zuhören. Das ist natürlich alles andere als eine neue Idee. Bei den Pythagoreern zum Beispiel musste man erst lernen zuzuhören, bevor man sprechen durfte. 5 Jahre lang mussten die neuen Mitglieder im Unterricht schweigen, bevor sie das Wort ergreifen durften. 5 Jahre, stellen Sie sich das mal vor. 5 Jahre kein Widerspruch. Wunderbar. Die Aktivität des Zuhörens zeigte sich auch darin, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur einfach so da saßen, sondern sie mussten mit ihrem ganzen Leib zuhören und entsprechenden durch Gestiken und Mimiken zu verstehen geben, wie die wiederum ihre Rede anzupassen hatten. Das heißt, auch die Sprechenden mussten auf die Hörenden hören. Heute lassen das die Studierenden mit den 5 Jahren Schweigen nicht mehr mit sich machen. Ist auch nicht so schlimm. Und gleichzeitig fällt es oftmals schwer, auf die Reaktion der Studierenden zu achten oder ihnen wirklich zuzuhören. Aber was würde passieren, wenn wir uns nur ein Stück weit diesen antiken Techniken wieder annehmen würden? Was würde dann passieren? Ich habe noch ein kleines Gedankenexperiment mitgenommen. Können Sie sich erinnern, als ich gerade eben sagte, dass wir kaum oder zu wenig zuhören? Was machte das mit Ihnen? Wie fühlten Sie sich? Fühlten Sie Ablehnung? Zustimmung vielleicht sogar? Dachten Sie gleich, ob das stimmt oder fühlten Sie sich ertappt? Unser Hören ist selten neutral. Es ordnet ein, bewertet, reagiert emotional. Wir hören nicht nur, wir filtern. Das heißt, das, was nicht ins Bild passt, wird überhört und das, was unserer eigenen Meinung entspricht, wird verstärkt. Vielleicht kennen Sie folgende Situation. Wir befinden uns in einem erhitzten Gespräch über ein sensibles Thema, werden plötzlich lautstark und emotional. Und während die andere redet und redet, hören wir irgendwann nur noch unsere eigene Stimme, die der anderen übertönt und endlich zu Wort kommen will. Am besten, ohne die andere aussprechen zu lassen. Deswegen war in der Antike das Hören auch an kathartische Praktiken gekoppelt, sprich reinigende Übungen. Gerade weil man wusste, dass das Hören der sensibelste aller Sinne ist, musste man lernen, seine emotionalen Reaktionen zu schulen. Sprich, man musste lernen, sich etwas sagen zu lassen. Erst dann konnte man den Sinn, den Logos, das Wahre, wirklich vernehmen. Und Sie sehen, hier eröffnet sich eine ethische Dimension. Wir leben in Zeiten, in denen immer mehr Minderheiten am politischen Diskurs teilnehmen. Ganz im Sinne des Liberalismus. Jeder bekommt eine Stimme. Wunderbar, ein wichtiger erster Schritt. Aber reicht es, nur eine Stimme zu verleihen? Ist das schon Anerkennung? Oder geht es vielleicht nicht nur darum, andere aussprechen zu lassen, sondern ihnen auch wirklich zuzuhören? Angelehnt an den Philosophen Martin Buber unterschied Bernhard Perksen zuletzt zwischen 2 Arten des Hörens. Das Ich-Ohr. Es filtert, hört, was bestätigt, was die eigene Meinung eben bestätigt, und Widerspruch wird überhört, Kritik wird abgelehnt. Das Du-Ohr. Es hört wirklich zu, es öffnet sich dem anderen und es versucht, den anderen nicht unbedingt zu überzeugen, sondern wirklich zu verstehen. Die gerade geschilderte Situation des erhitzten Gesprächs entspricht dem Ich-Ohr. Das Ich mit all seinen Überzeugungen und Emotionen stellt sich in den Vordergrund und versucht noch nicht einmal, die andere zu verstehen, geschweige denn aussprechen zu lassen. Und ich frage Sie, erleben wir das nicht jeden Tag? In den Parlamenten? In den Diskussionsforen? Selbst in den wissenschaftlichen Diskursen? Was wir stattdessen brauchen, ist mehr des Du-Ohrs. Ein Ohr, das dem anderen seine volle Aufmerksamkeit schenkt und dabei aber weder sich selbst noch das andere in seiner Andersheit verneint. Das heißt, den Unterschied weder absolut setzt, noch in Gänze auflöst. Ich nenne das das Zwischenohr. Nur so kann Neues entstehen und nur so kann sich der Sinn in all seiner Mannigfaltigkeit entfachen, während das Ich-Ohr beim Altbekannten verharrt. Es ist so einfach, oder? Total einfach. Natürlich nicht. Zuhören Das bedeutet, sich zu öffnen. Und wer sich öffnet, macht sich verletzlich. Es bedeutet, innezuhalten. Aber in einer Welt, die sich immer schneller dreht, fühlt sich Stillstand verdammt gefährlich an. Es bedeutet, ruhig zu sein. Aber das in einer Welt, in der sich scheinbar nur die Lautstarken durchsetzen. Ich konnte Ihnen diese Kultur des Zuhörens nur andeuten. Aber eines sollte klar geworden sein. Wenn wir dorthin kommen wollen, dann müssen wir diese Kultur leben. Es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. In den Wissenschaften, besonders der Philosophie, müssen wir dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen wir lernen, wirklich zuzuhören. Und in der Politik und der Gesellschaft müssen wir uns dem Thema annehmen und es vorleben. Erst wenn wir lernen, zuzuhören, können wir auch den Sinn von Erzählungen wirklich wahrnehmen. Auch von den eigenen. Und das in der Wissenschaft oder darüber hinaus. Und vielleicht nehmen wir den Sinn auch dann dort wahr, wo wir ihn gar nicht erwartet hätten. Ergibt das für Sie Sinn? Ich denke, wir haben heute einen, vielleicht nicht ersten, aber einen wichtigen Schritt gemacht. Und Sie haben dazu beigetragen, indem Sie mit Ihrem Zwischenohr zuhörten. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!